Hallo und herzlich willkommen zur mittlerweile vierten Folge des niveauvollen Trash Talks mit Philipp Ungast. Mein Name ist Philipp, ich bin der Blogger von Nerds gegen Stefan. An meiner Seite habe ich wie immer einen ganz besonderen Gast, diesmal sogar einen ganz aktuellen Gast, nämlich den Ask. Der berichtet uns heute über das Role Inclusive Crowdfunding, was aktuell ja durch die Decke geht und in der Szene so ein bisschen Diskussion ausgelöst hat. Stell dich doch mal ganz kurz vor.
Hallo, ich bin der Ask, eigentlich Askenhayat Dor, aber da sich das jetzt eingebürgert hat, dass die meisten Menschen mich in Deutschland Ask nennen, ist das kein Problem, also kannst du mich jetzt auch Ask nennen.
Habe ich schon gemacht.
Ja, was bin ich? Ich bin vom Hause aus Übersetzer für Deutsch-Türkisch, arbeite seit anderthalb Jahren bei Uhrwerk als festangestellter Redakteur. Also Uhrwerk Verlag ist ein Rollenspielverlag, das wissen wahrscheinlich die meisten, die zuhören. Und ja, ich bin auch Diversity Trainer seit ungefähr 9 Jahren.
Was ist das denn? Ich habe das noch nie gehört.
Ein Diversity Trainer, gut, kommen wir mal auf den Begriff Diversity, also Diversität. Diversität ist ein Begriff aus den Sozialwissenschaften und beschreibt die Vielfalt und die Unterschiedlichkeit von Menschen. Das sind individuelle Merkmale, die kontextuell mit gesellschaftlicher Bedeutung aufgeladen sind. Das kann Aussehen sein, Alter, eine sexuelle Orientierung, das Geschlecht, mit dem man sich identifiziert und Behinderung. Und ein Diversity-Trainer versucht, eine Sensibilität für diese Vielfalt dann zu erschaffen. Da werden dann in Seminaren oder Workshops treffen allerlei mögliche Leute zusammen und man kommt ins Gespräch, vollführt irgendwelche Übungen und man kann es dann halt auch so als Sensibilisierungstraining bezeichnen, was ich gerne mache. Davon gibt es halt aber auch Ableger, sowas wie es gibt Antirassismus-Trainer, die sich dann halt auf ein Merkmal dann spezialisieren. Ja, das ist das, was Diversity-Trainer tun.
Ich habe ja auch versucht, den Podcast sehr divers zu gestalten. Und als ich die lange Liste gesehen habe von den Mitarbeitern, die an Role Inclusive dran teilnehmen, habe ich überlegt, ich komme ja von einem sehr kleinen ostdeutschen Dorf, was wäre denn das Ungewöhnlichste überhaupt? Und dann bin ich auf dich gekommen, denn du bist, ich darf es bei mir im Dorf gar nicht sagen, Vegetarier und das war das Diverseste, was mir eingefallen ist.
Ja, stimmt. Deshalb wurde ich auch gefragt, ob ich an einem Projekt teilnehmen darf.
Und mit der Nahrungsaufnahme haben wir sogar die perfekte Überleitung für den Getränketest. Und da habe ich was ganz Besonderes diesmal ausgewählt. Es ist kein Rezensionsexemplar, sondern ein gecrowdfundetes Exemplar. Hat aber mit Diversity zu tun. Und zwar habe ich Kaffeekooperativen Kaffee gekauft und zwar Angelique's Finest. Das ist ein feministischer Kaffee aus, manchmal gucken, wo es herkommt, aus Ruanda, weil der komplett von Frauen angebaut wird, geröstet wird, geerntet wird. Und da kosten wir jetzt einfach mal. Lass uns das mal riechen. Ich habe die offene Packung ja da. Du bist ja okay. Der Kaffeeexperte von uns beiden.
Ja, ich kann, glaube ich, ohne Kaffee nicht leben. Das ist einer meiner letzten Laster. Riecht irgendwie herb. Also so frisch, aber halt auch herb. So ein bisschen erdig. Riecht gut.
Jetzt mal riechen.
Angelique's Finest. Strong Woman, Strong Coffee. Okay.
Mal gucken. Riecht nach Kaffee.
Nein, echt.
Ich überlege gerade, ob ich eine Note rausriechen kann. Ich merke diese Herbe auch, aber ich merke auch so eine leichte Süße. Aber ich kann es nicht zuordnen. Lass uns mal kosten, wie es schmeckt. Doch, ich merke diese Herbe, von der du erzählt hast. Trotz, dass ich im Gegensatz zu dir, du trinkst den ja schwarz, ich habe mir ja massiv Zucker reingeballert. Okay. Aber ich schmecke diese Herbe trotzdem durch. Aber doch, kann man trinken. Was meinst du?
Sehr stark. Und das prickelt auf der Zunge. Es ist so, als würde sich da so ein zweiter Film drüber legen. Wirklich so, wie gesagt, erdig. Mhm. Also ich schmecke echt nichts Süßes raus. Das ist ganz normaler, alltäglicher, guter Kaffee.
Ein schönes Fazit. Und damit kommen wir zur wie immer beliebtesten Kategorie, zumindest von mir persönlich, nämlich der Medienschau. Und wir starten diesmal sehr ungewöhnlich, weil wir kein konkretes Medium besprechen, sondern Ask und ich waren auf einer Veranstaltung. Erzähl doch mal davon.
Ja, rate mal, wo ich gestern Nacht war. Wir waren auf der ersten Münnerstädte Poetry Slam.
Oho, was ist denn das?
Ein Poetry Slam ist ein, wie sagt man das, das ist ein Vortragswettbewerb, bei dem Autoren selbstgeschriebene Texte halt innerhalb einer bestimmten Zeitspanne vorstellen und anschließend werden sie vom Publikum dann gekürt. Gestern waren es 6 Minuten, wenn ich, ja stimmt, es waren 6 Minuten, es waren halt 9 Vortragende. Es war sehr, sehr unterschiedlich, von Comedy, sexuell konnotiertem Comedy-Text bis zu politischen Texten, aber halt auch sehr viel Herzschmerz, Beziehungsende. Es war sehr, sehr, sehr gut. Also ich war ziemlich berührt und ja, war mal eine Abwechslung. Also der Poetry Slam, an den ich mich erinnere, wo ich vor 20 Jahren war, der war sehr politisch konnotiert. Das war halt in Berlin und nicht in dem kleinen fränkischen netten Städtchen Münnerstedt wie gestern. Münnerstadt, nicht Münnerstedt. Münnerstadt, genau. Stimmt, es war Münnerstädter Poetry Slam. Aber es war echt toll. Ja, nächstes Mal wäre ich gerne auch wieder mit dabei.
Ich fand ja sehr witzig bei den sexuell konnotierten Comedy-Texten. Wir hatten ja auch Herbert dabei und seinen Sohn. Und der Sohn ist immer bleicher geworden.
Ja.
Das war eventuell nicht so kindergeeignet, wie ich das gedacht hätte. Apropos Jury, seine Frau durfte ja die Jury machen. Oh, wir hätten uns fast zerstritten, die Freude verkündigt. Die hat so scheiße Wertungen abgegeben. So komplett alles andere, als was ich gedacht habe.
Genau, scheiße aus deiner Sicht.
Ja, also bitte, möchtest du jemals meine Kritikfähigkeit verletzen?
Nein, also es gab einige Sachen, wo ich dachte, okay, das hätte höher gehen können. Ja, Poetry Slam ist generell halt viel satirisch, also das, was ich aus Berlin kenne. Und ja, es ist vielleicht nicht oft kindergerecht. Es ist, aber ja, also wenn ein zweiter Münnerstädte Poetry Slam stattfinden sollte, sagt mir Bescheid.
In Ordnung. Dann kommen wir zu meiner Medienschau und ich starte sie mal mit einer Einstiegsfrage, die ein bisschen, ja, wie soll man sagen, es ist fast schon eine rhetorische Frage, nämlich, zahlst du gern den Rundfunkbeitrag?
Ja, da bin ich, glaube ich, ein gebranntes Kind. Ich sag mal nein.
Ich glaube, niemand zahlt den wirklich gerne, auch wenn er sicherlich auch vernünftig ist. Jedenfalls von diesen 17,50 Euro, die du bezahlst, gehen 10 Cent an Funk. Das ist das Online-Netzwerk von ARD und ZDF mit Videocontent für Jugendliche und junge Erwachsene. Und das sind die 10 Cent, die ich wirklich sehr gerne bezahle. Weil die haben sehr viele sehr großartige Infovideos und Kurzdokumentationen. Die sind richtig, richtig, richtig klasse. Die machen aber auch ein paar eigenproduzierte Serien und die sind leider nicht so klasse. Und damit kommen wir zu Straight Family. Das ist eine 5-teilige Kurzserie von insgesamt 40 Minuten Länge, welche von einem 7-köpfigen Writers Room nach US-Vorbild geschrieben worden ist, von Studierenden der Deutschen Film- und Fernsehakademie. Und das Thema ist ein aus dem Ruder gelaufenes Familientreffen in der Kneipe der 90-jährigen Nazi-Oma. Deren Enkel Leo hat er die gepachtet und hat daraus eine Gay-Kneipe gemacht.
Okay.
Und das weiß die Oma halt nicht. Und die versuchen halt, die Familienfeier, die in dieser Kneipe stattfindet, so zu gestalten, dass die Oma das nicht merkt, dass das eine Schwulkneipe ist, dass ihr Enkel also schwul ist. Die Tochter kommt dann auch noch wieder aus ihrem Selbstfindungstrip und ist auch plötzlich lesbisch. Und dann eskaliert die Sache halt komplett schnell. Dann gibt es noch irgendwie die Mutter, die ist verwitwet, also die Mutter von den Enkeln, die Tochter von der Nazi-Oma, die halt versucht, irgendwie immer den schönen Schein zu wahren. Und eine Austauschschülerin, die irgendwie auch keinen Bock drauf hat auf die Familie, weil die alle komisch sind. Das ist halt echt nicht gut. Man merkt schon, es ist öffentlich-rechtlich. Das heißt, die haben auch so einen erzieherischen Auftrag. Und nach jeder Folge kommt dann so ein Schauspieler noch und möchte diskutieren und sagt, schreibt doch in die Kommentare, was ihr bei der Folge für Gedanken hattet, ob ihr auch schon mal sowas erlebt hattet, diskutiert über eure Empfindungen, während ihr das geschaut habt. Das ist schon ganz witzig gemacht, aber du hast es ja gesehen, bevor ich jetzt anfange, mich enttäuscht zu geben, wie fandst du denn? Also, wie hast du die erste Folge geguckt?
Okay, zwiegespalten, weil in der ersten Folge erkennt man nicht wirklich viel. Diese Kneipe wird dann halt, die zwei Symbole für Männer, die ineinander dann halt irgendwie verschlungen sind, wird mit einer Deutschlandfahne überhangen etc. Oder die Schwester outet sich vor dem Bruder. Aber da kommt halt nicht viel rüber. Was mir aber gerade wirklich gefallen hat, ist nach der ersten Folge die Schauspielerin, die die lesbische Tochter spielt, sagt ja auch, ja, Lara hat sich jetzt geoutet, hatte die auch solche Empfindungen, möchte da was teilen? Und dann habe ich dann halt die Kommentare gelesen und es gab dann wirklich Kommentare, wo Personen geschrieben, ja, bei mir war es so furchtbar, bei mir hat es dann so, wo ich denke, da allein deshalb lohnt es sich, dass es hilfreich, dass Menschen einfach das Gefühl haben, sie können sich dazu äußern. Auch wenn die Machart der Serie nicht gut ist. Ich weiß nicht, wie sich weiterentwickelt. Ich werde es mir aber auf alle Fälle weiter ansehen, nur damit ich dann doch darüber reden kann. Nur alleine aus diesem Gesichtspunkt, dass bestimmte Personen sich damit identifizieren können oder sagen können, okay, ich kann mich jetzt auf Facebook ein bisschen öffnen. Allein deshalb lohnt es sich.
Ich war ein bisschen enttäuscht. Ich meine, es wurde ja von diesem siebenköpfigen Writers Room geschrieben, nach US-Vorbild. Und das ist in der Serienlandschaft ja so der heiße Scheiß zurzeit. So ein Writers Room, das heißt, die Autoren werden quasi im Zimmer eingesperrt und schreiben so lange, bis eine gute Serie rauskommt. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, wenn wir beide uns jetzt Nachmittag hier hinsetzen würden, würden wir eine genauso gute oder schlechte Serie hinkriegen, weil es einfach nicht gut ist. Und vor allem, die Serie stolpert halt komplett an der Auftaktfolge, die einfach überhaupt keine Lust mehr macht, weiterzuschauen. Ich musste mich auch zwingen, nach dieser ersten Folge zu gucken. Es wird dann besser, aber die erste Folge ist echt Mist. Es ist eine total mangelhafte Figureneinführung. Zum Beispiel die Lara merkt plötzlich, dass sie lesbisch ist, weil sie irgendwie im Regionalzug spontan mit einer Fremden rummacht auf der Zugtoilette. Das ist, hey, so merke ich, dass ich lesbisch bin. Das ist unglaubwürdig, finde ich.
Ich weiß ja nicht, wie das weitergeht. Also in einem Punkt gebe ich dir recht, ich hatte keine Lust, das mir weiter anzusehen, weil ich dachte, okay, das packt mich jetzt nicht. Aber wie die Geschichte sich weiterentwickelt, ob das jetzt ihre erste sexuelle Erfahrung in dem Zug war oder ob das halt ein Flashback war. Ich dachte, das ist vielleicht ein Flashback von viel früher oder sie hatte also vorher schon...
Es wird später erklärt irgendwie, dass sie vorher schon irgendwie das Gefühl hatte, sie wäre vielleicht lesbisch. Aber in der ersten Folge hast du halt den Eindruck, das wäre ihr Erweckungsmoment.
Ja, das
auf einem dreckigen Ton der Deutschen Bahn. Ich weiß nicht, ob das so geil ist. Oder was mich gestört hat, ich meine, die wissen doch schon länger als irgendwie 5 Minuten vorher, dass die Nazi-Oma kommt in die Kneipe zum Familienessen. Und dann tun sie irgendwie 5 Minuten vorher anfangen, erst die Dekoartikel wegzuräumen und das umzuräumen. Das ist so bemüht und ich habe das Gefühl, die Serie weiß nicht, was es sein will. Will es eine Satire sein? Will es ein Drama sein? Eine total zotige Comedy-Serie. Das ist schade, weil die Grundthematik spannend ist und die guten, wirklich guten Schauspieler werden verschwendet. Also, ich will jetzt keine Guckempfehlung geben, weil so gut es ist nicht. Aber wenn man sich dafür interessiert, haltet die erste Folge durch, es wird besser.
Also das war jetzt schon eine gewisse Art von Empfehlung, weil ich werde es mir jetzt definitiv ansehen und gucken, ob das, was du jetzt gesagt hast, stimmt. Weil die Schauspielerin von Lara fand ich schon überzeugend, in dem, was sie da gespielt hat. Was ich jetzt schwer finde zu sagen, okay, ein Writers Room, was da am Ende rauskommt, ist Mist. Das würde ich jetzt nicht so sagen. Und ich fühle mich auch geschmeichelt, dass wir beide dann das besser schreiben könnten. Vielleicht überschätzt du mich da. Aber wie gesagt, wenn es dann halt überhaupt ein paar Personen dazu dann halt bringt, sich dazu zu äußern, denke ich, dass es dann halt seinen Sinn erfüllt hat. Klar, aus dramaturgischer Sicht könnte man das noch auseinandernehmen. Wie du gesagt hast, müssen sie das jetzt gerade machen. Vielleicht kommt später irgendeine Erklärung dazu. Vielleicht war die Mutter krank 2-3 Tage und deshalb ging es nicht. Aber das weiß ich nicht. Bevor ich das nicht zu Ende gesehen habe, kann ich das nicht sagen. Aber ich scheint es jetzt ziemlich enttäuscht zu haben. Finde ich schade.
Ja, das war... Aber wie gesagt, also die 10 Cent, die ihr im Monat quasi für Funk bezahlt, sind gut investiert. Ich meine, was gibt's für 10 Cent sonst zu kaufen? Eine Plastiktüte oder ein Stück Hefe? Also da ist das Geld wirklich gut investiert in sehr, sehr, sehr guten Content für Jugendliche.
Man kriegt für 10 Cent Hefe?
Ja, okay. Ich glaube sogar 9 Cent nur.
Das wusste ich nicht.
Wieder also was gelernt. Ein Stück Hefe.
Okay.
Also zumindest war es früher so im Osten. Denn ich erinnere mich, ich habe mal für 9 Cent ein Stück Hefe im Netto gekauft mit Karte. Und nachdem ich das gemacht habe, haben die Kartenzahlungen ab 10 Euro gemacht.
Du hast mit Karten... Okay, ja gut. Naja, wir haben mal wieder was gelernt. Danke, Podcast.
Aber erzähl doch mal von deinem nächsten Medientitel, der auch schon wieder so ein bisschen zu unserem Grundthema passen wird.
Also ein bisschen ist, glaube ich, etwas untertrieben. Ich habe ein Buch, also Buch ist auch übertrieben. Ich habe ein Schriftstück von Chimamanda Ngozi Adichie gelesen. Das heißt Dear Ijeah Wele, A Feminist Manifesto in 15 Suggestions. Chimamanda Ngozi Adichie ist ziemlich berühmte Autorin mit nigerianischen Wurzeln und sie ist bekennende Feministin. Ich habe einen TED-Talk von ihr gesehen, was mich dann halt sehr beeindruckt hat. Da geht es ja halt auch über Feminismus und halt, wie viele Geschichten können noch geschrieben werden. Die müssen alle nicht nur aus einer weißen Sichtweise geschrieben werden, sondern es gibt halt eine viel größere Vielfalt. Und vielleicht können wir ja den TED-Talk auch verlinken. Das war ziemlich toll und darauf habe ich geguckt, was hat sie sonst noch so geschrieben. Und da war das. Das ist A6. Nee, A5 und hat nur 66 Seiten und die Zeilen sind auch ziemlich groß. Also das kann man so in 1,5 bis 2 Stunden einfach durchlesen. Das habe ich auch während einer Zugfahrt gelesen. Die Geschichte dahinter ist, einer ihrer Freundinnen wurde Mutter von einer Tochter und hat sie dann angeschrieben, meinte, hey, Chimamanda, wie kann ich meine Tochter zu einer guten Feministin erziehen? Und dann hat sich Chimamanda hingesetzt und dann 15 Sachen sich ausgedacht, so Vorschläge, was sie dann halt tun kann.
Ich habe schon den allerersten Vorschlag, der da bestimmt nicht drin steht. Und zwar einfach Judith Vogt bei Twitter folgen. Das ist schon eine gute Grundlage, um Feministin zu werden.
Dann, dann, dann. Das stimme ich zu. Das ist sehr schön. Sie erzählt dann halt am Anfang, geht sie auf 2 Prämissen ein. Und danach hat sie 15 Vorschläge. Die erste sagt, okay, I matter. Also ich bin wichtig, ich zähle. Und die zweite Prämisse, was sie da sagt, ist, kannst du eine Sache dann halt auch umgekehrt sehen? Es ist, Feminismus bedeutet halt nicht nur unbedingt auf mein Recht zu beharren, sondern halt auch Entscheidungen, die ich treffe, die der Mehrheit nicht passen könnten, könnten auch feministisch sein aus meiner Sicht, wenn ich sie auch für einen Mann dann halt gleichberechtigt halten würde. Und die 15 Vorschläge, die sind auch speziell für eine Frau, die dann halt in Nigeria lebt. Aber dann gibt es einige Sachen, die mich dann doch zum Nachdenken gebracht haben. Ihr erster Vorschlag ist Be a Full Person. Also reduziere dich nicht runter nur auf deine Mutterschaft, sondern denk auch an deine Bedürfnisse und an deine Wünsche, weil wenn du denen hinterher rennst, wenn du sie dann erfüllst, bist du halt auch eine gute Mutter. Dein Kind wird das halt an dir sehen und das dann halt auch kopieren. Klar. Einer der anderen Vorschläge ist ja, lehre deinem Kind, dass Geschlechterrollen Blödsinn sind. Die gibt es nicht. Dass sie halt nicht damit aufwächst. Dann waren sie nochmal, warne dein Kind vor Feminismus-Leid. So, dass es halt nicht nur darum geht, ja, Männer und Frauen sind gleichwertig, aber sind dann doch anders, weil das ist alles nicht Feminismus. Das zementiert dann halt doch eine patriarchale Denkweise. Dann klar, ganz normale Empfehlung, dein Kind soll lernen. Und bring deinem Kind bei, die Sprache immer zu hinterfragen, was ich ziemlich gut fand. Sie erzählt dann halt auch in Nigeria, dass man dann Mädchen sagt, verhalte dich nicht so, du bist schon in einem Alter, wo du dir einen Mann suchen könntest. Sagt, okay, das sollten wir brechen, weil das sollte nicht ein Ziel sein, dass man sich dann halt einen Mann finden musste. Wir sagen ja auch keinen Mann. Du bist in dem Alter, wo du dir eine Frau suchen könntest.
Ach, wenn ich dann meine Oma denke, ja, das immer zu mir gesagt.
Ja, und ein ganz schöner Vergleich, worüber ich bis jetzt nie nachgedacht habe, ist halt die Bezeichnung Mr. und Mrs. Unverheiratete Frauen sind Miss und danach, wenn sie heiraten, werden sie zu Mrs. Und da kommt dann halt so ein Wechsel dazu. Aber sie sagt, bei Männern ist das nicht so. Mr. bleiben Mr. Ob das dann halt auch eine gewisse Art Veränderung von bei Männern hervorrufen würde, dass sie dann halt auch ernster und seriöser mit sich umgehen und dass sie dann halt mittlerweile beharrt, überall halt nur Miss genannt zu werden. Das fand ich ziemlich gut. Oder sie hat halt aufgehört, Kosewörter zu benutzen wie Prinzessin für ihre Tochter. Sie meinte, nee, das sollten wir nicht tun. Also auch unsere Kosewörter sollten halt genderfrei sein, also geschlechterfrei sein, nicht geschlechterspezifisch sein, weil wenn ich mein Kind Prinzessin nenne, gehe ich davon aus, eine Prinzessin ist halt gesellschaftlich konnotiert und wartet auf einen Prinzen gerettet zu werden. Das sollte also, das sollten wir halt alles überdenken. Das ist sehr, sehr schön. Das liest sich sehr schnell, ist zwar auf Englisch, weiß ich nicht, vielleicht übersetzt man das auch ganz leicht. Eigentlich müsste man ja einen Verlag anschreiben. Vielleicht gibt es davon auch eine deutsche Übersetzung, aber ich habe es nicht gesehen. Ich würde es jedem raten. Also ich fand das sehr, sehr schön.
Du hast mich auch sehr neugierig gemacht.
Ich kann dir das ja auch hier da lassen.
Och, wenn es mir so heißt.
Ja.
Dann versuche ich dich auch noch auf einen Film neugierig zu machen mit meiner letzten Medienschau. Und zwar habe ich Robin Hood geguckt. Das ist...
Leben mit Russell Crowe?
Nein, den ganz neuen jetzt. Der mit Russell Crowe ist ja jetzt schon wieder, weiß ich nicht, 10 Jahre alt? 7 Jahre alt?
Älter.
Also ich könnte es ausrechnen, weil ich habe damals mit einer von meinen Ex-Freundinnen geguckt. Und wenn ich jetzt überlege, welche von ihnen das war, könnte ich jetzt die Jahreszahl sagen.
Na egal.
Egal, genau.
Der war auch nicht sonderlich gut, aber ist weiter.
Das ist so die gefühlt 20. oder 30. Neuverfilmung. Diesmal allglatt inszeniert als Actionstreifen, der von den Kritikern hart verrissen wurde. Die Handlung ist altbekannt und kaum variiert. Also Lord Robin von Locksley ist in die schöne Marion verliebt. Der muss aber dann zum Kreuzzug gehen. Als er dann wiederkommt nach ein paar Jahren, hat der Sheriff von Nottingham seine Güter beschlagnahmt. Und Marion ist in den Armen des jungen Politikers Will Scarlett gelandet. Robin will sich deswegen am Sheriff retten, weil er es nicht so toll findet. Und hat den Araber John mit dabei, damit er den Reichen nehmen kann, um es den Armen zu geben. Irgendwann kommt er einer großen Verschwörung auf die Spur und es gibt einen Volksaufstand. Mein Fazit vorneweg schon mal, der Film ist gar nicht so schlecht, wie alle sagen. Er ist aber auch nicht besonders gut. Es ist so eine unausgegorene Mischung aus Batman Begins, aus Tribute von Panem und aus Assassin's Creed. Prinzipiell unterhält das ganz gut und die Neuinterpretation von Robin Hood als so eine Art Antifa-Kämpfer vom schwarzen Block würde theoretisch sogar wirklich gut funktionieren, wenn sich das Setting einfach mal entscheiden würde, was es möchte. Also ich habe noch nie einen Film gesehen, wo mich die Setting-Unstimmigkeiten so sehr aus meiner Immersion rausgerissen haben. Der Film will einfach ein Mittelalterfilm sein und kommuniziert das auch. Aber die Männer laufen rum, als hätten sie gerade bei Primark oder bei C&A eingekauft. Und die Frauen, als hätten sie sich bei Amazon ein sexy Mittelalter-Faschingskostüm bestellt.
Okay.
Zudem sind sie immer in jeder Situation perfekt geschminkt und gestylt. Dazu gibt es moderne Waffen wie ein Pfeilmaschinengewehr. Und das Armviertel, das wirkt eher wie das Innere eines Stahlwerks. Das ist schwierig. Das passt vorne und hinten so vom Setting einfach nicht zusammen. Hier hätte man konsequent sein müssen, hätte gesagt, hey, wir machen aus diesem Film eine Steampunk-Variante. Oder hey, wir gehen weg und machen eine Dystopie-Variante. Es hätte wunderbar funktioniert und der Film wäre in sich wesentlich runder gewesen. Aber so wirkt es halbgar. Und man merkt es zum Beispiel auch, das passt jetzt wieder zum Thema, bei der Diversität in diesem Film. Also es gibt sehr viele in der armen Bevölkerung schwarze Schauspielerinnen und Schauspieler, die teilweise zum Beispiel in Dreadlocks rumlaufen. Und das reißt sich bei einem Film, der immer noch in einem Mittelalter in England spielt, komplett raus, wenn dann plötzlich Dreadlock-Leute rumlaufen. Das passt einfach nicht. Wie gesagt, ich weiß, du guckst jetzt schon so. wenn das Setting gewesen wäre, wo das total egal gewesen wäre, wie gesagt, Steampunk oder Dystopie wäre das super gewesen. Aber in einem echten Mittelalter-Film, also der sagt, der wäre ein echter Mittelalter-Film, finde ich schwierig. Sehr schwierig. Aber du wirst jetzt mir gleich entgegnen, dass ich total falsch liege. Bitte leg los.
Nein. Da bin ich wieder gegen dich. Wenn du sagst, es reißt einen raus, reißt es dich raus.
Es reißt mich raus,
also ja. Also du kannst ja dein eigenes Bild vom Mittelalter oder was du damit verbindest, dass du damit assoziierst, brechen. Wieso reißt es dich so sehr raus? Das ist halt die Frage. Da ist halt ein People of Color. Okay, ich benutze jetzt so
ein Schwarze. Es geht nicht darum, dass es nur einer. Weißt du, wenn es einer wäre, würde mich das überhaupt nicht stören. Ja. Aber im Prinzip, die halbe Stadt Nottingham besteht aus People of Color. In einem Film, der immer noch sagt, hey, wir spielen im 12. Jahrhundert Originalmittelalter.
Du kannst das Originalmittelalter, was da halt gesagt wird, dann vielleicht kritisieren oder du kannst die Person dann fragen, warum sagt ihr Originalmittelalter und habt dann halt so einen Cast? Da könnte man halt gucken, was kommt da, weil ich möchte jetzt nicht den Artugatus Diaboli spielen, ich weiß nicht, was sich dabei gedacht haben. Mich würde das nicht stören. Also ich würde das auch nicht mit so einem Blick, ach, das war aber nicht im Mittelalter so.
Mich würde es nicht stören, halt wie gesagt, wenn sie das in ein anderes Setting packen würden oder würden nicht darauf rumreiten, dass es im Mittelalter ist. Ich meine, Robin Hood hätte auch woanders hingehen können. Es muss ja kein Kreuzzug sein im Mittelalter. Irgendwie wie gesagt, im Steampunk in irgendeine Schlacht ziehen. Und dann hätte das alles wunderbar gepasst. Aber sie sagen, wir sind zu diesem Zeitpunkt und dann passt der Rest einfach nicht zusammen. Genau wie die Kleidung, wo die Frauen rumlaufen mit Ausschnitten bis zum Bauchnabel, was auch nicht original Mittelalter ist.
Gut, also da stimme ich dir zu. Also Ketten, Bikini etc. pp., da haben wir, glaube ich, en masse Texte, Blogartikel dazu. Da, bevor wir jetzt auch weiter darüber reden, müsste ich den Film sehen. damit ich überhaupt wirklich dazu sagen kann, was denke ich, was halte ich davon. Habe ich das Gefühl, dass das wirklich en masse, jetzt in Anführungsstrichen, People of Color sind, wirkt es bei mir genauso wie bei dir? Ich meine, es gibt ja auch diese Aussage, wenn irgendwie Hälfte Frauen und Männer in einem Hollywood-Film vorkommen, haben die Zuschauer das Gefühl, dass es ja voll mit Frauen. Vielleicht wirkt es auch so mit, dass es ja voll mit Minderheiten, dass es ja voll mit People of Color etc. Da könnte ich jetzt nicht mit der weiter darüber diskutieren, ohne den Film gesehen zu haben.
Du solltest ihn sehen, aber erwarte nicht zu viel.
Gut, dann können wir ja gucken, wenn Zuhörer den Film gesehen haben, schreibt doch bitte mal runter, was ihr davon haltet. Das würde mich jetzt wirklich interessieren. Wenn ich den Film gesehen habe, werde ich dann dazu auch darauf reagieren.
Okay, obwohl wir jetzt schon so eine wunderbare Diskussion dazu hatten, zum Thema Diversität, sind wir schon beim Hauptthema angelangt. Und zwar reden wir über den Kickstarter Role Inclusive. Und da bist du einer von den Herausgebern. Und deswegen, worum geht's denn da überhaupt?
Ich korrigiere dich nochmal, ich bin eine von den Herausgeberinnen. Ja, wenn wir schon bei den Herausgeberinnen sind, also neben mir sind auch Frank Reis und Judith Vogt, die anderen beiden Herausgeberinnen. Wie ist das ein Projekt von uns dreien? Worum geht es in Role Inclusive? Da stellst du aber Fragen. Bei Role Inclusive geht es darum, für mehr Diversität und Repräsentation in der Rollenspielszene zu sorgen. Und das wird dann halt in Form eines Essay-Bandes dann halt verwirklicht, das zum Glück jetzt schon gecrowdfundet ist. Ich bin sehr, sehr glücklich, Leute. Vielen Dank. So ein 6 Stunden der Fall, wo ich dachte, mein Gott. Das hätten wir nie erwartet. Wir haben halt ein paar Autoren und Autorinnen gefragt, ob sie dann halt bestimmte Bereiche von Repräsentation und Diversität in der Szene dann beleuchten würden in einem Essay. Und da haben wir halt ein Potpourri erstellt. Und um es halt nochmal runterzubrechen, genauso wie bei Diversity Trainings, es geht darum, die Szene mehr zu sensibilisieren für Vielfalt und für Minderheiten und wie man halt mit denen umgeht, sei es im Spiel, am Spieltisch oder halt in den Produkten.
Wie seid ihr denn zu diesem Projekt überhaupt gekommen? Hattet ihr persönliche Erfahrungen, die euch dazu bewogen haben, dass das ein wichtiges Thema wäre? Oder kam einfach die Diskussion, meinetwegen ist rübergeschwappt vom Atlantik und ihr habt das hier aufgegriffen in Deutschland?
Das ist schwierig. Also das hat sich wahrscheinlich gegenseitig befruchtet. Also um auf den Ursprung zu kommen, es gab letztes Jahr auf der FeenCon ein Panel, also gleichnamig, das hieß halt Diversität und Repräsentation im Rollenspiel. Judith Vogt und Frank Reis, die haben sich auf Twitter gegenseitig gefolgt und haben solche Themen dann halt immer wieder geteilt. Und dann hatten die beiden die Idee, so ein Panel zu erstellen. Und Judith hat dann mich gefragt, ob ich Lust hätte, dabei zu sein. Und ich meinte, klar. Und es kam sehr, sehr gut an. Danach hatten wir die Idee, vielleicht dazu mal einen Aufsatz zu schreiben oder ein Essay oder irgendeinen kurzen Artikel. Aber je mehr wir darüber nachgedacht haben und weil es halt so gut ankam und weil da auch immer sehr viel Nachfrage war, meinten wir, machen wir doch mal ein ganzes Buch daraus. Dann haben wir es hingesetzt, geguckt, können wir es verwirklichen, wie können wir es tun, welche Themen müssen da reinkommen. Und da wir alle drei auch schon seit Jahren mit Diskriminierung, Diversität und Repräsentation uns beschäftigen, wie gesagt, ich bin Diversity Trainer und ich gehöre auch mehreren Minderheiten an. Und Frank ist
zum Beispiel Vegetarier.
Ja. Stimmt, das müssen wir noch als Zusatz-Essay zu den Smash-Goes reinbringen. Frank ist Psychotherapeut und Supervisor. Der beschäftigt sich auch mit Rassismuskritik seit langem. Und Judith ist bekennende Feministin, die dann halt auch in ihren Werken, in ihren Romanen dann halt auch immer versucht, sehr viel Vielfalt einzubringen. Und das hat sich halt gegenseitig befruchtet. Und es gab halt Themen, die natürlich halt auch von der anderen Seite des Teiches dann rübergeschwappt sind. Persönliche Betroffenheit, klar. Aber es ging halt vielmehr darum, hey, wir haben die Möglichkeit, wir drei, wir können schreiben, wir kennen Personen, wir können das stellen, warum sollten wir das nicht tun? Und das ist halt für uns allen eine Herzensangelegenheit. Dadurch ist es entstanden. Es gab nicht so wie, wir müssen das machen, weil jetzt das. Aber anscheinend ist die Nachfrage groß, weil, nochmal danke.
Wer ist denn alles an diesem Projekt beteiligt? Also du musst jetzt nicht jeden Einzelnen aufzählen, aber gibt es so ein paar wirklich große Szenennamen, die man kennen muss, die dran teilnehmen. Also ich weiß zum Beispiel, der Mike Krischewitsch-Gross ist dabei.
Der Mike Krischewitsch-Gross, der schreibt über kritisches Weißsein. Mike hat sich ja damit auch seit Jahren beschäftigt und gibt ja auch Seminare dazu. Bei ihm geht es halt darum, was ist Rassismus und warum leben wir auch in einer postkolonialen Zeit noch immer in einem rassistischen System und was hat das halt alles mit Rollenspiel zu tun, wie kann man das dann halt ändern. Daneben haben wir halt Lena Falkenhayn, Lena schreibt über Rollenspiel und Politik, wie die beiden Punkte sich dann halt überschneiden, weil, wenn, sagen wir ehrlich, alles ist politisch, man kann nicht apolitisch sein. Lea schreibt über Weltenbau, kultursensiblen Weltenbau.
Die kommt übrigens in der nächsten Folge und erzählt auch noch mal schnell was.
Nein, echt? Ah, ja? Cool. Okay. Hi, Lea. Erzähl was Gutes. Dann haben wir Heike Kamaris, worüber ich sehr glücklich bin. Heike verfasst ein Essay über Menschen mit Behinderung im Rollenspiel. Natürlich halt Judith. Judith schreibt über Machtkonstellationen im Rollenspiel, halt irgendwas Feminismus damit zu tun hat. Christian schreibt halt über Accessibility. Was muss halt alles berücksichtigt werden? Wie zugänglich ist das Rollenspiel? Worauf muss man dann halt achten? Eine ganz große Sache für mich, was ich toll finde, ist Ben Meyer. Also Ben Meyer hat sich halt bereit erklärt, über Illustrationen zu schreiben, über Rollenspielillustrationen. Wie viel Macht haben sie?
Den berühmten Kettenbikini?
Ja, zum Beispiel, wie geht ein Illustrator halt mit Vorgaben um, wie viel Freiheit hat er, ist er sich halt dessen bewusst, was er in seinen Bildern dann halt irgendwie repräsentiert, und das, darauf bin ich sehr, sehr gespannt, persönlich, weil damit habe ich selber sehr wenig Berührungspunkte.
Das erinnert mich so ein bisschen auch an die Diskussion letztes Jahr bei, ich komme nicht drauf, aber da ging es auch um die Illustration.
Ja, mag sein.
Ich habe vergessen, wie es heißt, verdammt.
Wir haben Lena Richter, die mit Judith auch diesen Genderswap-Podcast macht. Sie bereitet dann halt auch Materialien vor. Es ist ein Toolkit und dann halt auch viele Nano-Games, wie man dann halt viel mehr Diversity direkt am Spieltisch umsetzen kann. David Grade. David ist ja selber Psychologe und David schreibt dann über psychisch erkrankte Personen, also gerade Abenteurer und Heldinnen, und wie man halt mit denen umgehen soll am Spieltisch. Oliver Beck über geschlechtliche Vielfalt. Ja, und dann auch noch meine einer. Ich schreibe dann noch über People of Color, und wenn ich jetzt jemanden vergessen habe, tut es mir... Ah doch, ist mir gerade eingefallen. Gudi Hoffmann-Schönborn. Gudi schreibt dann halt über Rollenbilder. Was nehmen wir als hässlich, was nehmen wir als hübsch war und wie wird damit umgegangen? Da werden auch Sachen wie Toxic Masculinity und Fatshaming und so weiter behandelt, worauf ich mich auch sehr, sehr freue. Und dann haben wir noch einen Aufsatz, ein Essay zu, wie verändert Rollenspiel eigentlich unser eigenes Bewusstsein, unsere Identität, wie manifestiert sich das? Das ist von Giulia Pellegrino, Splittermond-Autorin, wo ich dann halt auch sehr dankbar bin. Da bin ich auch sehr, sehr gespannt drauf. Ich glaube, das waren alle. Wenn ich jemanden vergessen habe, nochmal, sorry Leute.
Du hast ja schon kurz deins angeteasert, was dein Thema ist. Hier kannst du nochmal ein bisschen genauer dazu erzählen. Worum geht's? Was für einen Ansatz hast du?
Da wir halt versucht haben, bestimmte Themen von Betroffenen schreiben zu lassen, bin ich als People of Color. Habe ich mir dann halt das Thema ausgesucht, wie werden People of Color halt in Texten dann repräsentiert. Und das wird erstmal, mache ich halt so einen Überblick, was ist eigentlich People of Color? People of Color, Singular Person of Color, ist eine Selbstbescheinigung von Menschen, die Rassismus erfahren. Und dabei muss es jetzt nicht so unbedingt, wir reden hier nicht von Personen mit einer schwarzen Hautfarbe oder mit einer dunkleren oder helleren Hautfarbe, sondern werden sie als Minderheit rassistisch behandelt, wegen einer ethnischen Zuschreibung, dann werden sie als People of Color dann halt bezeichnet. Ich habe das schon ein paar Mal erzählt, bei mir war das so, als ich mit Rollenspielen in Berührung kam, hatte ich nicht das Gefühl, dass es ein Spiel für mich ist. Weil alle Namen, die ich gelesen habe, waren halt von der deutschen Dominanzgesellschaft. Es war Thomas Römer, Ulrich Kieso. Ich habe das bewundert, ich habe da mitgespielt, aber ich hatte nie das Gefühl, dass das für mich ist, bis ich dann halt Namen gelesen habe, wie Elias Musa oder Evi Demirtal oder Urjan Yüce, wo ich dachte, ah cool, mich gibt's da auch noch. Und das hat halt bei mir so Klick gemacht, wo ich dachte, gut, ich kann da auch als Schaffende mitwirken. Wenn ich jetzt darüber nachdenke, finde ich das sehr schade. Und ich bin ja anscheinend nicht der Einzige, der dann halt mit so einem Denken, mit so einer Denke herangeht. Das halt zu beleuchten, dann halt auch noch Repräsentation. Eine Sache, worauf ich ein bisschen Wert legen werde oder worauf ich mich fokussieren werde, ist halt Sprache. Mir kommt es sehr oft vor, dass halt so Ethno-Comedy betrieben wird. Wenn halt Orks sprechen, dann hört man angeblich einen türkischen Slang, der dann halt in Deutschland dann gebraucht wird, wo ich denke, nein, meine Orks reden nicht so. Und da bekomme ich halt irgendwie Bammel, wie das dann halt bei Spielern rüberkommt oder wie man das halt ändern kann. Oder generell bei Beschreibungen, es gibt halt immer diese typischen Beispielgruppen, die Frank, Stefan und Philipp heißen, und wie spielt man Rollenspiel, und dass man da halt irgendwie ein bisschen den Namen dann halt ändert, wo man sagt, okay, das ist nun mal auch zugänglich, weil wir leben in einer Mehrheitsgesellschaft und da möchte ich da einfach mit präsent sein. Und darauf werde ich dann halt eingehen. Und wie kann man das dann halt irgendwie besser darstellen? Worauf achte ich gerade bei Textbeschreibungen am Spieltisch? Und das überschneidet sich zum Teil auch mit anderen dann halt Essays. Aber wie kann ich dann halt auch teilweise kultursensibel mit sowas umgehen? Ja, lass mich mal überraschen.
Welchen Anspruch oder welches Selbstverständnis haben denn eure Texte? Also sind die aufklärerisch oder anklagend oder missionierend?
Wir haben uns ja hingesetzt und darüber nachgedacht, wie bezeichnen wir das? Und deshalb haben wir es populärwissenschaftlich genannt, weil wir schreiben kein Buch für Forschende. Aber auf der anderen Seite werden wir uns natürlich halt auch auf Thesen und Begriffe aus der Wissenschaft dann halt beziehen und halt alles auch richtig dann mit Quellen bezeichnen. Was wir nicht wollen, ist missionieren. Also wir wollen zwar aufklärend arbeiten, aber es wird halt kein Zeigefinger erhoben und sagen, so und so habt ihr das zu tun. Und so habt ihr das zu machen. Und da legen wir halt natürlich sehr Wert drauf. Wir werden halt aus Betroffenenperspektive ab und zu schreiben, aber trotzdem werden die Essays allgemein zugänglich und informativ sein. Dass wir einen aufklärerischen Anspruch haben, ist klar. Wir möchten ja was verändern. Wir möchten ja halt auch was bewegen. Wir möchten für mehr Repräsentation sorgen, und zwar für richtige Repräsentation. Und hoffen, dass es halt klappt. Aber wir sind, wie so oft gesagt, nicht die Rollenspielpolizei.
Enthalten sind ja auch Nanogames. Ja. Der Begriff hat mir bis vor kurzem gar nichts gesagt. Was sind denn Nanogames überhaupt?
Nano ist ja eine physikalische Größe. Das ist, lass mich jetzt nicht was Falsches sagen, ich glaube, der milliardste Teil von einer Einheit. Und demnach ist ein Nano-Game ein ziemlich kleines und kurzes Spiel. Nano-Games brauchen generell sehr, sehr wenig Vorbereitung, sind meist auch ohne Spielleiter und können in einer halbe bis eine Stunde dann halt gespielt werden. Oft sind sie halt so konzipiert, dass man ein bestimmtes Thema dann halt sich ausnimmt oder einen besonderen Blickwinkel, um halt eine gewisse spezielle Erfahrung dann halt rüberzubringen. Was ich mir wieder empfehle, ist halt Hashtag Feminism in Nanogame Anthology, was auch auf Drive-Thru gibt. Und da spielt man zum Beispiel heranwachsende Mädchen in Pakistan. Oder es gibt eins, das hat sogar Gerrit Reininghaus mal als YouTube-Video, wenn ich mich nicht irre, dargestellt. So Mom, I made a sex tape. Wie gehe ich dann halt damit um? Da wird dann halt Feminismus und Umgang mit Sexualität und Pornografie dann halt beleuchtet. Das ist ziemlich gut, wenn man mal sehr schnell in andere Rollen schlüpfen will. Und wie gesagt, auch oft halt mal so schwere Themen mal kurz in eine Gruppe an sich dann halt irgendwie ausprobieren will, um meistens später darüber zu diskutieren.
Du steuerst ja auch ein eigenes Nano-Game bei. Worum geht's da überhaupt und was lehrt mich das, wenn ich es gespielt habe?
Ja, was lehrt dich das? Ich hoffe eine Menge. Mein Nano-Game heißt Helden gesucht. Das Nano-Game, das ich halt alleine schreibe. Und die Grundidee war, sich einem Questgeber oder eine Questgeberin dann halt zu verkaufen. So, dass man dann halt die Besten, die geeignetsten dafür sind. Und da wird man mehrere unterschiedliche Möglichkeiten haben, die eigene Gruppe zusammenzustellen. Entweder freiwillig oder halt durch Lose im Sinne von, okay, ihr seid aber alle schwarz oder ihr seid aber alle nur Frauen oder nur zwei von euch sind Frauen und das ist so. Und der Questgeber wird dann entweder misstrauisch sein, weil das sind Fremde und solche Personen gibt es halt in dem Land, wo er wohnt, nicht. Oder solche Personen werden nicht als Helden oder Heldinnen halt ausgeschickt. Können sie das überhaupt bewerkstelligen? Es wird dann halt darum gehen, sich die Rolle einer Minderheit zu übernehmen oder mehrere und dann halt eine Person zu erklären, dass man trotzdem zum Held oder Helden dann halt taugt, weil das eine mit dem anderen nichts zu tun hat. Und das wird man dann jedes Mal auswürfeln können oder sich selber aussuchen, wenn man Thematik sieht. Oder der Questgeber ist dann halt ganz anders und die Heldengruppe hat dann halt Vorurteile. Und der Questgeber muss dann halt irgendwie erklären, ja, okay, ich will ja eigentlich nur, dass ihr X und Y bewerkstelligt, was ihr sonst macht, ist mir eigentlich egal. Und Setting wird man sich selber aussuchen können, ob es dann halt ein Space-Setting ist, ob es dann halt ein Fantasy-Setting ist oder ob man halt Urban Fantasy nimmt und da kann man dann halt auch bestimmte Punkte dann festsetzen. Wir leben in einer Welt, wo das wichtig ist. Wir leben in einer Welt, wo das unwichtig ist. Es hat halt drei Ebenen. Kontext, was ist da schon überholt? Gibt es überhaupt bestimmte Diskriminierungen? Dann der Questgeber, was hat der für eine Einstellung? Und die Helden, wie setzen wir uns zusammen? Das wird auf mehreren Ebenen entweder freiwillig sein oder man überlässt es dem Glück, indem man was auswürfelt.
Und jetzt mal ganz auf die Anthologie bezogen. Warum ist das für mich als 0815-Rollenspieler eigentlich interessant? oder relevant vor allen Dingen. In meiner ganz normalen Gruppe, wir haben Frauen drin, wir haben Männer drin. Ist es für mich überhaupt relevant oder?
Ja, für wen ist es nicht relevant? Abgesehen davon, gehen wir mal davon aus, wir haben halt eine Gruppe, die von keiner Minderheit dann halt betroffen ist. Aber du hast gesagt, ihr habt eine Frau da und Frauen werden leider auch immer noch als Minderheiten dann halt betrachtet. Man denke halt nur an die Kettenbikinis oder halt an den Ritter. Man denkt nie an eine Ritterin, wenn man halt den Archetyp Ritter hat. Wir repräsentieren, wir reproduzieren ja in unseren Spielen immer unterschiedliche Völker, unterschiedliche Personen und seien es halt Glaubensgemeinschaften, Kulturgemeinschaften und das führen wir halt auf das zurück, was wir in unserem normalen Alltag dann kennen. Wenn ich halt ein Spoof über Wikinger mache, weiß ich, was kenne ich eigentlich über Wikinger, was weiß ich über Wikinger. Ich habe jetzt halt bewusst so ein Fantasy-Setting dann halt wieder genommen. Wenn ich aber sage, okay, ich beschäftige mich jetzt mit der asiatischen Kultur oder orientalischen Kultur, wie stelle ich die Personen dar? Stelle ich sie in der Runde dar mit einer schlechten Repräsentation? Reproduziere ich da Rassismen wieder? Sich über dessen halt bewusst zu sein, weil das, was wir am Spieltisch dann halt reproduzieren, geht dann halt auch weiter in den normalen Alltag. Wenn man sich dessen bewusst ist und man sagt, okay, wir spielen jetzt so und so, ich werde diese Person so und so darstellen und wenn es dann halt in dem Safe Space, den man in seiner Gruppe dann halt bewusst ist und auch abgestimmt wurde, ist das kein Problem. Jeder kann ja weiterhin so political incorrect, sagen wir mal so, spielen, wie er möchte, solange diese ganzen Mechanismen einem bewusst sind.
Wir hatten, ich glaube, es war in der 6. Folge des Podcasts, ja schon mal über Sexismus in der Rollenspielszene geredet.
Okay.
Da gab es ja schon so ein bisschen Diskussion. Und ich glaube, ihr habt ja noch ein bisschen kontroverseres Thema. Wie war denn generell eigentlich die Reaktion in der Szene? Auf die Ankündigung, auf das Crowdfunding?
Zwiegespalten, also aber ein wenig zwiegespalten. Also erstens haben wir mit so viel Zuspruch nicht gerechnet. Wie gesagt, sehr, sehr schnell gefundet und wir haben jetzt mittlerweile um die 300 Bäcker, weil ich dachte, wow. Und viele Personen in der Szene haben auf das Projekt aufmerksam gemacht, wo wir sehr, sehr dankbar dafür sind. Natürlich gab es dann halt Diskussionen. Das meiste, was immer wieder kommt, ist, wozu brauche ich das? Also das kommt immer wieder, wieso haben wir das nötig? Ich meine, wir sind ja halt in einem Fantasy-Setting. Ich kann doch alles so machen, wie ich will. Und dann halt zu sagen, okay, du brauchst das vielleicht nicht, aber andere brauchen das. Als dem Projekt oder das Buch generell abzusprechen, dass es dann halt nützlich wäre, das ist etwas, was wir überhaupt nicht erwartet haben. Weil zu sagen, okay, das ist vielleicht nicht meins, aber andere können vielleicht daraus was lernen. Oder ich warte erstmal ab, bis es rauskommt, damit ich dann halt darüber reden kann. Anscheinend kommt es irgendwie als eine gewisse Art von Angriff vor, wo man denkt, ah, okay, ich muss mich jetzt also dem anpassen, so wie ich spiele, ist das nicht richtig oder falsch. Auf der anderen Seite denke ich, okay, was ist daran falsch? Dann denkt man nach, dann überlegt man, ah, mache ich das richtig, mache ich das falsch oder mache ich das für mich richtig, ist das für mich irrelevant? Eine der anderen Aussagen war, man traut sich ja gar nicht mehr in seinem Spiel halt so zu spielen, wie man will, man macht ja sonst alles falsch. Nein, wenn ich dann halt auf die Probe gestellt werde für mich selber, wenn ich dann halt selber nachdenke, ob ich etwas richtig mache oder falsch oder halt gendergerecht oder positive Repräsentation als negative, das kann doch nicht falsch sein. Das irritiert mich vielleicht am Anfang, aber daran kann ich mich dann halt messen. Und das ist halt mein Ansatz. Wäre schön, wenn wir das dann halt irgendwie ein bisschen mehr dann in die Rollenspielgemeinde reinbringen können. Und ja, also das sind halt die beiden Reaktionen, die wir gesehen haben. Meist, wozu brauche ich das? Und toll, dass ihr das macht. Ich habe schon lange darauf gewartet. Was auch wirklich uns gerührt hat, wo wir dachten, okay, auch von Stellen oder von Personen, wo wir das nicht erwartet haben. Und wir lesen auch immer in den Kommentaren, da kommen Sachen vor, die wir nicht bedacht haben. Und ein ganz gutes Beispiel, Gloria Manderfeld. Ich habe sie noch nie live gesehen, kenne ich nicht. Sie hat vor ein paar Tagen einen Blogartikel veröffentlicht, wo es dann halt um die Sprache und behinderte Personen geht, wo sie meinte, ans Rollenstuhl gefesselt. Also was man da halt für eine Sichtweise hat, wo ich denke, stimmt. Ich habe das zwar nie so benutzt, aber das wurde mir zum ersten Mal durch ihren Satz da irgendwie klar. Was rede ich da eigentlich? Ich bin nicht die betroffene Person. Ich kenne die Erfahrung nicht. Dann muss ich zusehen, dass meine Sprache halt so wertneutral wie möglich ist. Und ja, danke dafür. Und wen kann das schaden?
Ja, trotzdem, ich frage mich mal, woher kommt diese ganze Ablehnung? Diese von Leuten, die das noch gar nicht so richtig kennen und einfach prinzipiell ablehnen, weil das Thema ihnen vielleicht zu progressiv ist oder immer sagen, gut, das wäre irgendwelches Social Justice Warrior mäßig.
Ah,
um mal auf eine höhere Ebene zu gehen. kann das eventuell kommen, dass die Leute das glauben, weil auch mit Brandmarkungen viel zu leicht umgegangen wird? Also ich möchte es mal an zwei konkreten Beispielen sagen, wo mir das aufgefallen ist. Ich bin ja bei Twitter recht viel unterwegs mittlerweile. Und wenn ich zum Beispiel mal gucke, irgendwie was als transphob bezeichnet wird. Es gibt da so ein, zwei, drei Blogger oder Bloggerinnen, je nachdem jeweils, wer sie sind, die halt irgendwie alles als transphob bezeichnen. Wo jemand vielleicht irgendwas nicht weiß zu dem Thema oder aus Versehen, weil er sich noch nie beschäftigt hat, irgendwas falsch sagt, irgendwie sofort steht er halt, du bist fett transphob. Oder um jetzt mein ganz aktuelles Beispiel zu nennen, weil vielleicht haben ein paar Hörerinnen oder Hörer das Dschungelcamp geguckt.
Okay, ich nicht.
Weiter. Ich hab's auch nicht geguckt, aber weil sonst kennt vielleicht niemand die Person, über die ich jetzt rede. Und da gab's so eine Sex-Podcasterin drin, die hieß Leila Lofeyer. Die hat so einen Sex-Podcast halt. Und da gab's, ich habe den früher mal gehört, wo ich noch nicht wusste, dass es bessere Podcasts gab. Und da gab's irgendwie eine Folge und da hat sie irgendwie erzählt, sie war mit ihrer Freundin unterwegs und hat zwei Typen abgeschleppt. Und irgendwie die Typen wollten nicht im selben Raum mit ihr und ihrer Freundin vögeln, halt in getrennten Räumen. Und dann kam gleich irgendwie, boah, das ist krass homophob, was die machen. Wo ich denke, die werden da gebrannt. Wenn ich irgendwie mit Stefan unterwegs wäre und wir würden irgendwie uns jemanden klar machen, irgendein Mädel, ich würde auch nicht im selben Raum wie Stefan mit einem Mädel schlafen wollen. Ich bin doch deswegen nicht homophob. Da wird mit Brandmarkungen um sich geschmissen. Ich kann das schon verstehen, dass die Leute dann erstmal blockieren und sagen, wenn er mich so bezeichnet, weißt du, liegt es daran eventuell?
Ah, okay, du machst jetzt halt ein paar Themen auf. Ich versuche mal jetzt okay, der Reihe nach durchzugehen. Erstens, ich gebe ein anderes Beispiel. Ich war vor ein paar Tagen mit Frank Reiß und Katrin Düdenhöft bei einem Vortrag in der Kölner Uni. Da ging es halt um gendersensible Sprache. Und ein toller Vortrag, drei Vortragende, die waren halt alle super. Und da hat sich dann halt eine im Publikum gemeldet, eine Frau jenseits der 50. Und sie meinte, dass das ja halt eher so schwerfällt, damit umzugehen. Die haben halt lange gesucht und gerade ihre Eltern, die schon halt betagter sind, haben Probleme und sagen, es war ja gerade die Homo-Ehe und jetzt kommt auch noch das, was kommt dann noch? Das ist halt so ein Ansatz, wie man sagt, von das geht viel zu schnell, das ist mir zu viel, so ja, tut mir leid. Ich verstehe das, dass Menschen da halt irgendwie überfordert sind. Auf der anderen Seite für viele andere oder anscheinend für einige Minderheiten ist das dann halt die Lebenswirklichkeit. Für die geht es halt nicht schnell genug. Und da nimmt ihr Rücksicht auf die Befindlichkeiten des anderen. Das ist halt so ein Punkt, jeder muss sich da halt Zeit nehmen und halt auf den anderen eingehen. Auf der anderen Seite, Brandmarkungen. Gerade die beiden Beispiele, die du gemacht hast, du bist fetttransphob oder du bist jetzt homophob, die sind beide richtig fehl am Platz. Weil das erste ist, okay, eine Person hat sich damit nicht beschäftigt. Die statt direkt anzugreifen, kann man halt erklären. Das verstehe ich, da werde ich dann halt auch zugehen. Das ist eine Sichtweise, das würde ich nicht tun. Die andere, was du jetzt erzählt hast, ja klar, also Sexualität ist was ganz, ganz anderes. Das hat mit dem eigenen Schamgefühl zu tun, das hat mit dem eigenen Wohlsein zu tun. Das ist weder Homophobie, noch Transphobie, noch Heterophobie, noch irgendetwas. Das ist individuell gesehen. Da jemanden als homophob zu bezeichnen, weil eine bestimmte sexuellen Praktik nicht geneigt ist, das ist mit Verlaub Humbug. Kommen wir zurück halt auf die Brandmarkung. Es ist meistens so, dass Personen in einer Minderheit sind tagtäglich oder meistens halt die ganze Zeit darauf dann reduziert und müssen sich immer selber erklären. Werden immer gefragt, wie ist es bei euch, wie ist es bei euch, wie ist es denn so, erklär mir das mal. Oder generell Personen, die von Diskriminierung und Rassismus dann halt betroffen sind, ja, wieso ist das jetzt rassistisch? Und wenn ich dann halt in dieser Opferrolle bin, ich bezeichne es mal als Opfer und mich dann auch noch irgendwie rechtfertigen muss einer Person gegenüber, die da halt beleidigt ist, weil sie meiner Meinung nach sich rassistisch verhalten hat, dann muss ich noch erklären, warum das rassistisch ist, dann habe ich ja eine doppelte Last. Und das ist sehr, sehr ermüdend, weil das kann man mit halt einer Ethnie nicht verstecken, das kann man Religion oder sexuelle Orientierung, das ist vielleicht nicht immer Thema, aber es kommt dann halt immer wieder raus. Und warum? Warum bin ich dann dazu verpflichtet? Gerade die Person sollte sich dann halt dort Gedanken machen, warum ich denke, dass es dann halt rassistisch ist, weil das ist in dem Moment nicht mein Problem, sondern seins. Da ist halt diese Brüskiertheit, was auch als White Fragility bezeichnet wird, gerade wenn es um Rassismus geht. Mike wird das dann halt auch in seinem Artikel, in seinem Essay beleuchten. Die Empörung darüber, Dass man als Rassist oder als Sexist oder als Homophob bezeichnet wird, ist größer als die Tat an sich, wirklich rassistisch oder sich diskriminiert verhalten zu haben. Das muss man dann halt brechen. Da ist an beiden Seiten klar eine gewisse Empörung und Brandmarkung. Brandmarkung ist generell blöd. Empörung, richtig. Aber da muss man fragen, warum bin ich denn jetzt in dem Moment empört? Dann vielleicht das aufschreiben. Man wird ja überall damit belästigt. Ja, Entschuldigung. Wenn ich überall als Belästigung betrachtet werde, wenn ich überall dann halt als eine Zumutung betrachtet werde, wenn gendersensible Sprache dann als Zumutung betrachtet wird, das betrifft aber mich. Also bin ich dann generell eine Zumutung? Da ist halt die Frage, ich kann beide Seiten verstehen, aber beide Seiten müssen dann halt irgendwie ohne überspielte Betroffenheit dann auf den anderen zugehen und dann halt offen Fragen stellen, also den Dialog suchen. Gerade bei dem Transphob-Beispiel, Homophob-Beispiel, was du gesagt hast, das würde ich dann schreiben, wieso ist das so? Oder diese generelle Ablehnung, oh Gott, ist es überall, erstmal diese Bruskiertheit, man möchte das ja nicht sein, man ist das ja nicht, weil man macht das ja unbewusst. Also es wird niemandem unterstellt, du bist jetzt bewusst Sexist, du bist jetzt bewusst Rassist. Das sind ja halt, das ist halt eine systemimmanente Diskriminierung, Rassismen, die sind halt auch in der Sprache eingepflegt. Die muss man Stück für Stück brechen. Und das ist halt anstrengend. Mir geht es mittlerweile so, ich kann von mir als Beispiel, ein Beispiel von mir geben, ich hatte nie Schwierigkeiten mit Autoren oder Übersetzern. Ich habe das nicht verstanden, warum das Übersetzerinnen oder Autorinnen etc. sein muss, bis ich dann halt unter anderem mit Judith von darüber geredet habe und auch andere Beispiele. Ah, stimmt, ich habe zum Beispiel das erste Mal eine Ritterin gesehen, wo ich dachte, oh, das muss doch eigentlich ein Mann sein. Oder als ich von Pirat Ilu in Auftrag gegeben habe, dann war es eine Piratin mit Holzbein. Und ich dachte, wow, okay, ich habe bestimmte Bilder in meinem Kopf, die sind dann gesellschaftlich konnotiert. Und wenn ich immer von Autoren rede, wenn ich immer von Übersetzern rede, wenn ich immer von Helden rede, kann ich verstehen, dass man dann als persönlich nicht allen angesprochen ist. Deshalb, wenn ich jetzt Mails schreibe, merke ich, okay, nee, ich muss da jetzt das Sternchen noch einbauen. Also mache ich das Autorinnen, also mache ich jetzt raus Übersetzerinnen. Und man gewöhnt sich daran. Die erste Hürde geht irgendwann weg. Ich kann da einfach nur als Appell reden, nicht persönlich angegriffen fühlen, dann halt überlegen, warum nervt mich das jetzt, warum macht mir das jetzt Angst und warum sagt es mein Gegenüber? Dein Gegenüber sagt es nicht, um dich zu ärgern, um dir das Leben schwer zu machen, sondern es ist deine alltägliche Lebenssituation, die er verbessert haben möchte.
Um noch eine Metaebene höher zu gehen, die Frage hätte ich vielleicht am Anfang schon stellen können, aber...
Kriege ich noch Kaffee, Entschuldigung, der war ziemlich lecker.
Ich gebe dir noch einen Kaffee.
Gut, danke.
Also die Frage ist mir jetzt erst eingefallen, eigentlich hätte ich sie am Anfang stellen müssen, aber naja, egal. Und zwar, was ist überhaupt eine Minderheit? Zum Beispiel, ich bin ja Christ und ich bin aber in Ostdeutschland in einem kleinen Dorf aufgewachsen, wo wir irgendwie, weiß ich nicht, ich gefühlt der einzige Christ im Dorf war. Bin ich da schon eine Minderheit? Jetzt bin ich als Ostdeutscher in Bayern. Bin ich da eine Minderheit? Wie definiert sich das?
Also eine Minderheit lebt in einer Einheit, also so in einer Stadt oder einen Staat, in so einem territorialen Gebilde und... Es kann aber auch irgendwie mehrere Wohngebiete verteilt sein. Sie definiert sich dadurch, dass sie eine geringere Anzahl an Personen hat als die größere Gruppe, die dieses Territorium dann hat dominiert. Dadurch wird die Minderheit halt minorisiert. Aber Minderheit bedeutet auch, dass sie als Minderheit gilt, weil sie sich jetzt im soziologischen Fachjargon zu sprechen, nicht assimiliert hat. Das können, wie eben schon erwähnt, halt ethnische Merkmale sein, es können religiöse Merkmale sein oder es kann eine nationale Minderheit sein. Dazu kommt halt auch noch sexuelle Orientierung und diese Differenzierungen beziehen sich manchmal halt auch auf Sprache. Das sind dann halt die zwei Ebenen. So ein numerischen Ansatz wie eine Minderheit ist gegeben ab das. Meistens ist eine Minderheit ist gegeben, wenn die Minderheit weniger als die Hälfte der dominierenden Gruppe ausmacht. Wie gesagt, Minderheiten sind halt nicht nur auf eine Ethnie oder Religion oder sexuelle Orientierung dann halt gebunden. Minderheit ist man da, wo man halt in der zahlenmäßigen Unterlegenheit ist und da dann halt durch irgendwelche Zuschreibungen dann halt anders behandelt wird von der dominierten Gesellschaft. Da passt natürlich auch dein Beispiel als Ostdeutscher da. Also das sind die Beschreibungen halt von Minderheiten. Wir können jetzt halt bestimmte Beispiele nehmen wie, klar, natürlich Menschen mit Migrationshintergrund. wie lange sind sie noch Minderheit? Also wir sind jetzt halt in Amerika, wir haben immer noch African American, wir haben immer noch Asian American. Wie wird sich das jetzt halt in Deutschland dann halt weiterentwickeln? Inwieweit bin ich halt nicht assimiliert? Inwieweit, ich meine, Assimilation finde ich sowieso als blöd, weil Inklusion ist eigentlich das richtige Wort, weil Assimilation setzt immer eine Veränderung der Gruppe voraus, die da halt irgendwie dazugehört, aber das ist eine reziproke Geschichte. Die Mehrheitsgesellschaft verändert sich genauso wie die Minderheit, damit halt daraus irgendwann eine Einheit dann herauswächst. Solange du als auf diesen einen Merkmal oder halt auf beide, also als christlicher Ostdeutscher, reduziert wirst, bist du natürlich in einer Minderheit. Da bist du nicht als Philipp Blohmann gesehen, als die Person, die halt beruflicher Hobby und was weiß ich noch halt alles dazu zählt, sondern halt auf reduziert wirst. Und dadurch dann halt auch Nachteile in der Gesellschaft bekommst, bist du natürlich eine Minderheit. Ich gebe dir halt ein Beispiel von mir. Als ich dann angefangen habe, halt in Rollenspielszene Sachen zu publizieren, wo mein Name drauf stand, hat ein wohlmeinender Autor, der schon seit Jahren in der Szene ist, meinte, wenn du Erfolg haben willst in der Szene, brauchst du auch ein Pseudonym. Das kann doch keine Sau lesen. Wo ich erstmal dachte, okay, ja gut, ich war baff. Ich verstehe den Ansatz, der hat's gut gemeint, aber auf deiner Seite, nein, das ist nicht mein Problem. Ich will gesehen werden. Und ich möchte, dass Personen mit Migrationshintergrund, sei es jetzt aus dem türkischen Sprachraum oder halt anderem, auch meinen Namen irgendwie publiziert sehen, damit sie nicht dieselben Blockaden haben wie ich seinerzeit. Und das gilt halt natürlich auch bei dir. Also Religion ist halt ein Punkt. Wir können jetzt über die ganze Islamdebatte dann halt reden, was in den letzten Jahrzehnten in Deutschland dann halt brodelt, und genauso viel halt auch Zugehörigkeit, Ostdeutsche und Westdeutsche, dieser Vergleich, dieses Marginalisieren, bis das dann halt irgendwann aufgehoben wird. Das braucht Zeit und halt gegenseitige Aufklärung. Hast du dann, wurdest du denn diskriminiert als Ostdeutscher?
Das ist mir ja ein, zwei Mal durchaus passiert.
Okay.
Sowas wie, dass meine Berufserfahrung und meine Bildungsabschlüsse bei Werbungsgesprächen marginalisiert wurden, wo du gesagt, sie haben überhaupt keine Erfahrung. Und ich so, hey, ich arbeite jetzt 5 Jahre in meinem Beruf erfolgreich und habe schon das und das und das an Weiterbildung erfolgreich bestanden, teilweise Klassenbester. Und so, ja, aber in Ostdeutschland, das zählt alles nicht, sie kriegen Mindestlohn.
Wow, okay. Autsch.
Ja, das ist mir schon passiert. Aber gehen wir mal wieder weg von der Metaebene und zurück zum eigentlichen Thema, nämlich World Inclusive. Und zwar, es schien also so, dass die Szene doch ein Interesse an der Thematik hat, und trotzdem habt ihr kein Crowdfunding gemacht und keinen klassischen Weg über einen Verlag.
Ja.
Warum?
Als wir drei halt entschieden haben, dass wir ein Buch rausbringen wollen, hatten wir halt erst vor, Verlage anzusprechen, halt auch bestimmte, was wir da tun. Und wir haben, klar, natürlich halt auch durch die Verbindung über mich und halt Judith hat auch schon bei Feder und Schwert publiziert, und da haben wir halt Katrin Dödenhoft gefragt, von der auch wissen, die halt auch sehr engagiert ist, was die Thematik betrifft. Und da war die Frage, ja, aber wir müssen das durch ein Crowdfunding machen, weil wir wissen nicht, wie viel Zuspruch da ist, damit wir das halt überhaupt dann halt finanzieren können. Und bei 14 Autoren ist das etwas kostspielig. Es ist nicht so, wie das ein Autor sagt, okay, ich mache das jetzt, mal gucken, was draus passiert. Und wir übersetzen ja halt auch Texte, da sind halt auch Lizenzrechte etc. dabei. Da war von Anfang an nicht klar, und das ist jetzt halt auch ein Novum, wir hatten halt keinen Vergleichswert und wir dachten, okay, das können wir halt gerne machen. Und deshalb das Crowdfunding. Und ja, wie gesagt, uns war nicht wirklich bewusst, dass es halt so gewollt ist.
Dann die letzte Frage. Und zwar einmal, wie lange geht das Crowdfunding noch? Und um einen Rückschluss zu machen auf der letzten Frage, die ich hatte. Es gibt ja jetzt bei so viel Erfolg immer mehr Stretch Goals. Also kleine Boni, die ich bekomme, weil so viele Leute Geld investiert haben in das Crowdfunding. Was bekomme ich denn mittlerweile alles dafür, dass ich da jetzt mitbacke?
Oh, eine ganze Menge. Wir haben ja, also das Crowdfunding geht erstmal bis zum 28. Februar. Also da gibt es noch Zeit und ich würde mich freuen, wenn noch weitere Leute dadurch jetzt irgendwie mitmachen. Wir haben unterschiedliche Pledge-Level. Es gibt halt ein E-Book-Pledge-Level und dann halt E-Book und Buch. Und alle, die das E-Book dann halt gebackt haben, bekommen halt noch jede Menge Essays und Nano-Games, von denen einige schon halt finanziert worden sind. Da sind, ich versuche sie mal ganz kurz durchzugehen, Gerrit Reininghaus schreibt halt ein Nanogame. Dann haben wir drei Essays, eins von Laura Flöter, die schreibt über die Darstellung eines Charakters mit Behinderung als Spielerin ohne Behinderung, wie sensibel man damit halt umgehen muss. Und eins von Lars Schmeink, der sich mit der Thematik beschäftigt, was ist der Mensch in Zeiten des Cyborg? Muss man da auch auf Diversity und Repräsentation dann halt eingehen? Gibt es überhaupt solche Kategorien? Sind sie dann überhaupt noch wichtig? Wir haben von Markus Jürgens ein Essay, der sich um weibliche Charaktere von 1850 bis 1950 in historischen Settings beschäftigt und dann halt auch herausstechende Frauen beschreibt und wie man sie halt in die Settings einbringen kann. Ein weiteres Essay werden wir von Harald Eckmüller und Markus Widmer haben, die Macher vom 3W6 Podcast. Die werden ein Essay über Mansplaining schreiben, worauf ich mich auch sehr freue. Und dazu haben sie halt auch ein Nano-Game. Das wird dann auch zeitgleich freigeschaltet. Davor haben wir noch zwei Aufsätze, zwei Essays von Cameron Hurley. Das ist Feministin und Science-Fiction-Autorin aus Amerika. Die beschäftigt sind halt auch mit Repräsentation von Frauen und Diversity in ihren Themen. Die sind dann halt richtig toll. Was kriegt man sonst? Also klar, obligatorische Lesezeichen, das ist natürlich da. Und wenn man das Buch mit E-Book dann halt gebackt hat mit den Goodies, da kriegt man noch weitere Poster dazu. Also ein Cover, was wir toll finden, das ist ein tolles Cover. Es wird halt zwei Varianten geben, eins mit der Aufschrift und eins ohne. Vielleicht werden wir noch ein paar weitere Nanogames freischalten, weil ich schreibe noch ein Nanogame, stimmt, bevor ich es vergesse, was ich erzählt habe. Frank Reis schreibt halt ein weiteres Nanogame und wir drei schreiben ein Nanogame, das heißt plötzlich Prinzessin. Da werden wir dann halt versuchen, so ein bisschen Gender-Crossing reinzubringen, dass man halt Prinzessin spielen muss. Und was bedeutet es eigentlich, eine Prinzessin zu spielen? Da gibt es da halt bestimmte Normen, wie man sich verhalten kann. Kann man dann überhaupt aus diesem goldenen Käfig ausbrechen? Möchte man das überhaupt? Oder ist das wirklich ein goldener Käfig? Da kann man dann halt irgendwie gespannt drauf sein. Ja, also es gibt viel, 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 viel. Und ja, wie gesagt, das habe ich total vergessen, worauf ich toll bin. Und ich bin sehr froh, dass der Verlag sich darauf eingelassen hat. Wir werden das ganze Buch als Hörbuch einsprechen. Und das gibt es kostenlos bei jedem Pledge mit dazu. Also wenn man das E-Book kauft oder Buch kauft etc. Und das wird einfach dabei sein. Wir dachten, hey, wenn wir schon ein inklusives Buch sein, dann werden wir auch ein bisschen accessible.
Dann haben wir, glaube ich, alles gesagt. Es sei denn, du hast noch berühmte letzte Worte.
Ach, berühmte letzte Worte. Es gibt eine Sache, die ich immer wieder nach Diversity-Workshops, Trainings dann halt sage, ist, jeder war mal in der Lage, auch wenn es nur für kurze Zeit war, eine Minderheit zu sein. Jeder war mal eine Minderheit. Jeder ist mal eine Minderheit gewesen in irgendeiner Situation. Man soll sich halt immer wieder auf diesen Moment zurückbesinnen, darüber nachdenken, wie man hätte gerne behandelt werden wollen. Und so soll man halt auch die anderen Personen behandeln, wenn man mit denen halt in Berührung kommt. Weil das ist dann halt die erste, Empathie ist das Erste, was dann halt nötig ist. Alles andere kommt dann halt, wenn man in Dialog tritt. Und vielen Dank, Philipp.
Ich danke dir, dass du die Zeit hattest.
Dankeschön. Sehr, sehr gern.